Ja, wir behandeln gerade die Bündnisse der Bibel und haben letztes Mal schon angefangen mit dem neuen Bund. Und da möchte ich heute weitermachen. Eine wichtige Frage, die wir letztes Mal auch schon betrachtet haben, die ich nochmal aufgreifen möchte, ist, wie verhält sich der neue Bund zur Gemeinde? Wir haben ja die Stelle gelesen im Alten Testament, wo der neue Bund angekündigt wird. Und in Jeremia 31, Vers 31, da sehen wir, dass der Bund mit Israel und Juda geschlossen wird. Und von daher, da mit Israel und Juda geschlossen wird, müssen wir uns natürlich fragen, was hat der neue Bund dann mit der Gemeinde zu tun? Die eine Stelle war ja Epheser 2, Vers 11. Wo wir eben lesen, in Bezug auf die Heiden, sie werden Unbeschnittene genannt von der Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Am Ende des Abschnittes lesen wir aber, und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Also durch den Herrn Jesus haben sowohl Juden als auch Heiden Zutritt zum Vater in einem Geist. Das heißt, sie haben gemeinsam Zutritt. Wenn wir dann zu Kapitel 3 gehen, da lesen wir ab Vers 4, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Hier lesen wir, dass diese Gemeinde, die der Herr gegründet hat, diese Gemeinde war ein Geheimnis zur Zeit des Alten Testamentes. Es war verborgen, es war nicht geoffenbart, dass es ein Leib Christi auf der Erde geben wird, der bestehen wird aus Juden und aus Heiden gemeinsam. Dass sie zusammen zu einem Leib gehören, oder wie es hier ausgedrückt wird, dass nämlich die Heiden miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Es gibt ja auch die Ansicht, die besagt, dass die Gemeinde das Volk Israel ersetzt hat. Dass das Volk Israel die Verheißung hatte während der Zeit des Alten Testamentes. Dann war das Volk Israel ungehorsam. Sie sind von Gott abgefallen. Und deswegen hat Gott die Verheißungen, die Israel gegeben waren, der Gemeinde gegeben. Und Israel hat sozusagen keine Verheißung mehr. Die Heiden haben jetzt die Verheißung, diejenigen, die zur Gemeinde gehören. Hier lesen wir aber nicht, dass solch eine Ersatztheologie richtig ist, sondern wir sehen hier, dass die Heiden Mitteilhaber, dass sie Miterben sind, dass sie mit zum Leibgehörige sind. Das heißt, sowohl Juden als auch Heiden gehören durch den Glauben an Jesus Christus zum Leib Christi. In der jetzigen Zeit, in der zukünftigen Haushaltung wird es etwas anders sein. Da wird es wirklich ein wiederhergestelltes Land Israel geben und Jesus wird in Israel regieren und er wird dort aber von dort aus über die ganze Erde herrschen, nicht nur über Israel. Hier sehen wir also, dass diese Mitteilhaber-Sichtweise diejenige ist, die uns von der Bibel gezeigt wird. Die Heiden sind Mitteilhaber und in dem Sinne haben sie auch Teil am neuen Bund. Der neue Bund bezieht sich somit auch auf uns. So lesen wir zum Beispiel im 2. Korintherbrief, dass wir, beziehungsweise erstmal Paulus, 2. Korinther 3, Vers 6, da heißt es, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Also hier, das ist eine Anspielung aufs Gesetz. Der neue Bund verhält sich nicht so wie der alte Bund. Der alte Bund bezieht sich hier auf den Buchstaben des Gesetzes. Und der Buchstabe des Gesetzes tötet. Warum tötet der Buchstabe? Er tötet deswegen, weil durch das Gesetz wird die Sündhaftigkeit aufgezeigt. Durch das Gesetz, das ja Gebote beinhaltet, wird deutlich, diese Gebote kann man nicht einhalten. Und konfrontiert mit dem Gesetz erkennt der Mensch, dass er Sünder ist. Derjenige, der versucht, das Gesetz einzuhalten, wird bald merken, er stößt an seine Grenzen und es gibt immer wieder Situationen, wo er es nicht schafft, das Gesetz einzuhalten. Und von daher müsste er dann nach dem Gesetz sterben. So tötet der Buchstabe, aber der Geist macht lebendig. Auch hier ein Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament. Auch im Neuen Testament haben wir Gebote. Wir haben das Gesetz Christi im Neuen Testament. Und im Neuen Testament sind wir aufgefordert, uns an diese Gebote zu halten. Es ist aber nur möglich, sich an die Gebote zu halten, wenn der Geist lebendig macht. Es bringt also nichts, wenn jemand diese neue Geburt von oben nicht erfahren hat, wenn er nicht wiedergeboren ist, zu versuchen, sich an das Gesetz Christi zu halten. Man kann es sehr wohl probieren, aber es wird nicht gelingen. Denn dieses Leben und diese Gebote, die der Herr uns gibt, sind noch schwieriger einzuhalten als die Gebote des Alten Testamentes. Das scheint erstmal komisch, denn wenn wir das Alte Testament anschauen, dann sehen wir 613 Gebote. So viele Gebote finden wir im Neuen Testament nicht. Also könnte man ja meinen, gut, das Alte Testament war weit schwieriger, es waren weit mehr Gebote als im Neuen Testament. Allerdings, wenn wir manche Gebote anschauen, dann sehen wir, dass im Neuen Testament noch mehr verlangt wird als im Alten Testament. Im Alten Testament stand ja auch schon, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Vermögen, mit deinem ganzen Denken und mit deinem Nächsten wie dich selbst. Das ist, was Jesus als erstes Gebot definiert. Das hat er ja aus dem Alten Testament. Und die Schriftgelehrten haben ihm recht gegeben, dass das das Wichtigste ist. Aber im Neuen Testament geht der Herr Jesus noch ein Stück weiter. Er sagt, dass wir nicht nur den Nächsten lieben sollen wie uns selbst, sondern wir sollen einander lieben, wie Christus uns geliebt hat und sich für uns hingegeben hat. Wir sehen, dass hier eine Steigerungsform ist. Wenn wir sagen, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst, ist die Aussage noch nicht so stark, wie wenn wir sagen, ich liebe meinen Nächsten so sehr, dass ich bereit bin, mich aufzuopfern, mich hinzugeben und mein Leben zu lassen für den anderen. Und so zu handeln, wie Christus gehandelt hat. Wir sehen hier eine Steigerung im Neuen Testament. Und diese Anforderungen, die wir im Neuen Testament haben, wie es auch im Neuen Testament heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, übersteigen die Anforderungen dieser 613 Gebote des Alten Testamentes. Das heißt, wenn das Alte Testament nicht einhaltbar war, dann ist es das Neue Testament erst recht nicht. Aber der Unterschied zwischen altem und neuem Bund ist, dass wir den Heiligen Geist haben, dass die Gläubigen bewohnt sind durch den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist macht lebendig. Er befähigt uns, die Gebote zu halten und das ist allein der Grund, warum Johannes sagen konnte, seine Gebote sind nicht schwer. Allein der Grund, dass Johannes wusste, er muss auf den Herrn vertrauen. Er darf auf ihn vertrauen. Er wird befähigt durch den Herrn in den Geboten zu wandeln. Das bedeutet natürlich nicht, dass man eine sündlose Vollkommenheit erreicht. Die sündlose Vollkommenheit ist keine biblische Lehre, sondern ist eine Irrlehre. Wir sind und bleiben in diesem gefallenen Leib, und in dem gefallenen Leib haben wir immer wieder diesen Kampf zwischen dem Geist und zwischen dem Fleisch. Dieser Konflikt wird da bleiben, aber dennoch lehrt uns das Neue Testament, dass wir wachsen dürfen im Glauben, dass wir heranwachsen dürfen zum Herrn und dass wir so mehr und mehr auch überwinden dürfen. Es ist nicht recht zu sprechen, es ist so schwierig, die Gebote zu halten, dass ich es gar nicht erst versuche und dass ich mich einfach damit abfinde, dass ich nur versage. Ja, wenn jemand sagt, ich finde mich damit ab zu versagen, von einer Niederlage zur nächsten, von einer Versuchung, der wir erliegen, zur nächsten Versuchung, der wir erliegen, bis wir irgendwann sagen, ich lasse die Versuchung einfach über mich kommen und kämpfe gar nicht mehr dagegen an. Das entspricht nicht der Lehre des Neuen Testamentes. Im Neuen Testament heißt es, wie ihr den Herrn Jesus Christus angezogen habt, so wandelt auch in ihm. Und wir dürfen wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Und unser Leben, das neue Leben, das wir bekommen haben, ist eben ein übernatürliches Leben, das in der Kraft des Heiligen Geistes gelebt wird. Ein interessanter Aspekt ist natürlich auch noch, wie erlangen wir in der Praxis Heiligung? Auch hier haben wir im Rahmen des neuen Bundes eine ganz herrliche Aussage. Es gibt zwei Ansätze, einen falschen und einen richtigen. Jetzt nehme ich erstmal den falschen Ansatz und gebe den falschen Ansatz weiter. Dieser Ansatz würde bedeuten, dass wir sagen, die Schrift sagt uns, wir sollen heilig sein. Also versuche ich jetzt, tagtäglich immer heiliger zu werden. Ich versuche, mich immer mehr heiligen zu lassen, so dass ich da immer weiter wachse und heiliger werde, bis ich durch und durch geheiligt bin. Und ich kopiere das, was der Herr Jesus getan hat. Ich gucke, was hat er gemacht? Ja, nach dem Motto, what would Jesus do? Ja, mach mir ein Armband vielleicht noch rum, wo das draufsteht. Und versuche dann in jeder Situation das Verhalten Jesu zu kopieren, bis ich die vollkommene Heiligung dann erreicht habe. So dass ich nicht nur nach außen hin als Christ auftrete, als Heiliger auftrete, sondern auch innerlich durch und durch geheiligt bin und immer vollkommener werde, bis ich letztendlich dem Herrn so ähnlich bin, dass ich dann auch bereit bin für die Ewigkeit, für die Gemeinschaft, für ihn. Das ist tatsächlich eine Sichtweise von Heiligung, die von vielen geglaubt wird. Die andere Sichtweise ist die Lehre des Neuen Testamentes, die besagt, werde, was du bist. Werde, was du bist. Diesen Gedanken finden wir immer wieder im Neuen Testament, wenn auch nicht so ausgedrückt, aber sinngemäß so ausgedrückt. Das Neue Testament lehrt uns zum Beispiel im Hebräerbrief, was wir durch dieses vollkommene Opfer des Herrn sind. Hebräer 10, Vers 14. Da heißt es, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das ist die Lehre der Schrift, die Lehre des Neuen Testamentes, die besagt, dass wer an den Herrn Jesus glaubt, wer auf sein Werk vertraut, wer darauf vertraut, dass er mit seinem Blut für alles bezahlt hat und volle Genüge geleistet hat, der darf wissen, er ist durch dieses einmalige, einzigartige, vollkommene Opfer für immer geheiligt worden. Er ist durch und durch rein und heilig und vollkommen. Wenn Gott auf den Gläubigen schaut, dann sieht er ihn in Christus. Dann sieht er ihn mit der Vollkommenheit und mit der Gerechtigkeit Gottes. Er sieht ihn ohne jeglichen Makel, ohne jeglichen Fehl. Und so nimmt Gott den Gläubigen vollkommen an. Er darf eingehen in die Herrlichkeit. Wenn der Gläubige stirbt, dann darf er sofort beim Herrn sein. Er muss nicht noch durch ein Fegefeuer oder sonst irgendeinen Prozess, durch den er vollkommen gemacht wird, sondern er ist schon vollkommen, er ist vollkommen geheiligt, und deswegen werden die Gläubigen als Heilige bezeichnet. Und hier sagt uns jetzt die Schrift, wandelt würdig der Berufung, zu der ihr berufen worden seid. Das, was wir von der Stellung her schon sind, nämlich vollkommen geheiligt und vollendet und vollkommen gemacht. Das, was wir sind von der Stellung her, dem sollen wir dann auch in der Praxis gerecht werden. Aber das heißt, der erste Schritt ist Glauben. Zu glauben, dass wir durch die Gnade des Herrn so vollkommen gemacht worden sind. Wir glauben und vertrauen darauf, dass diese Tatsachen, die über uns gesagt sind, dass sie wahr sind, dass sie zutreffen. Und im Vertrauen, dass wir vollkommen heilig sind, gehen wir voran und leben im Glauben, dass wir auch die Werke tun dürfen, die Heiligen geziemen, dass wir wandeln dürfen in den Werken, die der Herr vorbereitet hat. Er hat diese Werke vorbereitet und er möchte seine Heiligen auch in diesen Werken führen. Auch da dürfen wir nicht hergehen und sagen, also ich bin noch viel zu schwach und viel zu klein im Glauben, für mich gibt's gar keine Werke. Ich muss erst mal 1, 2, 3, 4 Jahre, 5 Jahre wachsen und dann sehe ich, vielleicht entdecke ich vielleicht die Werke, die Gott für mich vorbereitet hat. Nein, er hat tatsächlich für jeden Gläubigen diese Werke vorbereitet und er hat uns alles gegeben, auch durch sein Wort und durch seinen Geist. Er hat uns alles gegeben, was wir nötig haben zu einem Leben in Gottesfurcht. Das dürfen wir im Glauben annehmen und das dürfen wir annehmen, ob wir uns nun als klein oder als groß im Glauben bezeichnen. Also der Gedanke, werde, was du bist. Das heißt, wegzuschauen von uns, wegzuschauen von unserer wahrgenommenen Unvollkommenheit, hin auf die Vollkommenheit des Herrn, auf die Heiligkeit des Herrn, auf die Majestät des Herrn und anzunehmen, dass wir in Christus eine neue Identität haben. Dass wir in Christus sind, dass wir seine Gerechtigkeit haben, seine Heiligkeit haben, seine Vollkommenheit haben und so befähigt worden sind, tüchtig gemacht worden sind, wie es die Schrift ausdrückt, tüchtig gemacht worden zu Dienern des neuen Bundes. Wir dürfen Diener des neuen Bundes sein und als solche haben wir ein großes Vorrecht in dieser Welt. Wir müssen uns überlegen, dass die Werke, die der Herr vorbereitet hat für uns, das sind nicht irgendwelche Werke, das sind nicht irgendwelche Kleinigkeiten, sondern das sind Dinge, die haben Auswirkungen auf die Ewigkeit. Auf die ganze Ewigkeit haben diese Dinge Auswirkungen, diese Werke, die Gott vorbereitet hat. Und so ist es viel wertvoller, in diesen Werken zu wandeln, die Gott vorbereitet hat, als in dem zu wandeln, was wir uns durch unsere eigene Fantasie vielleicht ausdenken. Oder durch unsere Vergnügungslust oder durch unsere Weltliebe oder andere Dinge. Es ist weit wertvoller, das zu tun, was Gott für uns geplant hat und Gott für uns bestimmt hat als Diener des neuen Bundes. Das bringt mich zu einem weiteren Aspekt des neuen Bundes. Und zwar die Dringlichkeit. Wir finden im Neuen Testament eine Dringlichkeit, die wir in bestimmten Situationen im Alten Testament auch finden, aber die im Neuen Testament noch deutlicher hervortritt. Um welche Dringlichkeit geht es? Wenn wir im Hebräerbrief bleiben, da sehen wir, dass der Hebräerbrief auch sehr ermahnende Worte spricht. Im Hebräerbrief sehen wir auf der einen Seite die Größe des Werkes des Herrn. Wir sehen, was der Herr getan hat, wie er bereit war, für uns zu leiden, für uns zu sterben, für uns alles zu geben. Wir sehen, dass der Herr Jesus ein großes Werk vollbracht hat, dass er sein teures und kostbares Blut vergossen hat, um uns zu erlösen. Aber Hand in Hand mit dieser Aussage, Hand in Hand mit dieser Tatsache, dass der Jesus uns geliebt hat bis in den Tod, sehen wir auch die Verantwortung, dieser Botschaft zu gehorchen. Deswegen lesen wir zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 7, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang, darum wurde ich zornig über jedes Geschlecht und sprach, Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Also hier die Ermahnung natürlich an die Hebräer, die damals in der Gefahr standen, den Gottesdienst zu verlassen, die Gemeinde zu verlassen und mit den Juden zusammen gemeinsame Sache zu machen, mit den ungläubigen Juden wieder den alttestamentlichen Gottesdienst zu feiern, die alttestamentlichen Opfer darzubringen, um der Verfolgung zu entgehen. Und so dachten sie, können sie ja gewisse Kompromisse eingehen, können zurück zum Alten, um nicht aufzufallen, und doch in ihrem Herzen an den Herrn Jesus Christus glauben. Und das war auch mit ein Grund, warum der Hebräerbrief geschrieben wurde, um sie aufzufordern, sich abzusondern, hier nicht mitzumachen. Wir sehen aber diese Dringlichkeit nicht nur in Bezug auf solche, die in der Gefahr waren, dass sie zurückgehen in ihr altes Leben, sondern wir sehen die Dringlichkeit auch in Bezug auf solche, die das Evangelium gehört haben und das Evangelium aber von sich stoßen. Auch für solche heißt es heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Auch für diejenigen, die noch nicht auf den Herrn vertrauen, gilt die Aussage heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das gilt auch für Kinder. Bei Kindern, vor allem wenn sie im gläubigen Elternhaus aufwachsen, ist manchmal die Neigung da, zu sagen, ich habe ja noch Zeit, größer zu werden, ich habe noch Zeit, das Evangelium besser zu verstehen und ich habe noch Zeit, dann gerettet zu werden. Wenn ich vielleicht jugendlich bin oder wenn ich erwachsen bin, dann ist immer noch Zeit genug, umzukehren zu dem Herrn. Das sagen Kinder und werden oft von den Eltern auch bestärkt darin. Leider ist das so, werden sie von den Eltern teilweise bestärkt. Manche sagen sogar, ja gut, solange du noch unter 12 bist, brauchst du dir sowieso keine Sorgen zu machen, dann bist du sowieso noch ein Kind Gottes, was die Schrift so überhaupt nicht lehrt. Sondern die Schrift lehrt, dass wenn wir das Evangelium verstanden haben, dass wir dann mit Glauben auf das Evangelium antworten sollen. Dass wir dann umkehren sollen zu dem Herrn mit dem Vorsatz, ihm auch treu nachzufolgen. Nicht mit dem Gedanken, ich kehre jetzt halt um und dann lebe ich so weiter wie vorher, sondern wirklich mit dem Vorsatz, ihm treu zu sein und ihm zu dienen. Im Bewusstsein auch, dass er ein viel erfüllteres Leben, ein viel besseres Leben schenkt, als das, was man vorher hat. Und da meine ich jetzt ganz speziell den geistlichen Aspekt. Ich meine nicht unbedingt den materiellen und physischen Aspekt. Das heißt, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erlangen. Das heißt, hier wird dem Christen auch gesagt, dass er viel durchmachen muss, um des Glaubens willen. Aber wenn wir überlegen, wie leer der Mensch ist, der den Herrn nicht hat, der Gott nicht hat, dann ist es erstmal eine große Gnade, eine große Barmherzigkeit des Herrn, wenn diese Leere erstmal ausgefüllt wird. Wenn wir durch den Herrn ausgefüllt werden und wenn er unser Leben lenkt. Und das überwiegt für viele das, was sie entbehren müssen. Für viele ist das kein Grund zu sagen, auch wenn es Verfolgung bedeutet, wenn es Schweres bedeutet, da gehe ich den Weg nicht. Wir wissen zum Beispiel in Ländern, wo wirklich Verfolgung da ist, dass die Gläubigen den Weg gehen, auch wenn sie wissen, es bedeutet ihren Tod. Der Tag der Taufe ist oft der Todestag für viele Christen. Sie lassen sich trotzdem taufen, obwohl sie wissen, möglicherweise werden sie am selben Tag sterben. Denn die Taufe war ja etwas, das öffentlich war und wird auch vielerorts praktiziert, öffentlich, so dass es dann zur Folge haben kann, dass sie dann gleich umgebracht werden. Und trotzdem gehen sie diesen Weg. Das müssen wir uns vor Augen führen, wie der Herr doch Menschen befähigt, dem Tod ins Angesicht zu sehen und den Weg treu zu gehen, den Weg mit dem Herrn. Wir sehen diese Dringlichkeit und ich weiß von Menschen, die diese Dringlichkeit abgelehnt haben, die gesagt haben, ich habe noch Zeit, ich lebe erstmal mein Leben und wo dann das Wort wahr geworden ist, dass der Herr sagt, er lässt sich nicht verspotten, es ist wahr geworden und sie sind daraufhin gestorben, ohne noch die Möglichkeit zu haben, umzukehren und auf den Herrn zu vertrauen. Wenn wir jetzt beides zusammennehmen, die Tatsache, dass die Gläubigen Diener des neuen Bundes sind und dass uns die Schrift eine Dringlichkeit aufzeigt, dann sehen wir oder dann wird es umso deutlicher, dass es das Wichtigste ist, dem Herrn nachzufolgen, ihm treu zu sein, denn unser Leben hier, sagt uns die Schrift auch, ist wie ein Hauch. Was ist schon euer Leben? Es ist wie ein Hauch, der kurz da ist und der vergeht. Das Leben hier auf dieser Erde dauert nur einen Augenblick. Es ist nur ganz kurz da und dann ist es wieder weg und dann kommt die Ewigkeit. Und so wie der Herr Jesus sagt, er sagt, was hilft es dem Menschen? Was hilft es, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber wenn er doch seine Seele verliert? Wenn er in der Ewigkeit verloren ist, was hilft es dann, wenn er hier alle Vergnügungen gehabt hat, die man sich denken kann, und dann aber vor dem lebendigen Gott, vor dem Richter steht und der Herr Jesus nicht der Retter ist, sondern der unbarmherzige Richter? Für die Gläubigen zeigt diese Dringlichkeit auch auf, dass sie eine Verantwortung haben, das Evangelium weiterzusagen. Die Gläubigen sind Diener des neuen Bundes und um die Gläubigen herum, um uns herum, sind Menschen auf dem breiten Weg, auf dem Weg in die Hölle, auf dem Weg ins Verderben. Und sollten wir da tatenlos zusehen, wie sie in den Abgrund laufen, wie sie einen Schritt vor den anderen setzen und dem Abgrund immer näher kommen, und wie Whitfield es sehr schön auch aufgezeigt hat, sie machen einen Schritt, stehen am Abgrund, machen den nächsten Schritt und hier bewegt sich der Fuß, bewegt sich das Bein schon über dem Abgrund. Und Whitfield hat es mal in einer Predigt sehr deutlich illustriert, sodass sogar jemand gerufen hat, stopp, anhalten, nicht weiterlaufen. Aber so ist tatsächlich das Leben desjenigen, der Christus nicht hat. Der nächste Schritt kann in den Abgrund führen oder der nächste Schritt kann ein Morscher auf einen morschen Boden fallen und drunter ist das Höllenfeuer, drunter lodern die Flammen. Das heißt, wir sollten nicht so unbarmherzig und so grausam gegen unseren Mitmenschen sein, dass wir ihnen das verschweigen. Dass wir sagen, wir lassen sie gehen, wir lassen sie laufen. Jeder soll doch tun, was er will. Es sind sowieso alle verschlossen gegenüber dem Wort. Also versuchen wir es erst gar nicht. Nein, wir haben die Aufgabe zu warnen und das weiterzugeben. Und der Herr hat die Aufgabe, das Herz zu öffnen und zu überführen und zur Umkehr zu bewegen. Das ist nicht unsere Aufgabe und auch nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, dass wir das Wort treu weitergeben, dass wir treu für die Menschen beten und um ihre Seelen ringen. Ich möchte im Zusammenhang mit dem Neuen Bund noch eine ganz wichtige Stelle aufzeigen, und zwar im Römerbrief. Römer Kapitel 11. Da haben wir das Bild von dem Ölbaum. Und das Bild ist euch bekannt. Der Ölbaum ist ein Bild für Israel. Und hier lesen wir ab Vers 11 folgendes. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Also das Volk Israel. Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. ob ich irgendwie meine Volksgenossen zu Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Hier lesen wir von dem Fall Israels und dann von der Berufung der Heiden. Die Heiden wurden berufen, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Natürlich wurden die Heiden auch berufen, weil sie verloren sind und um diese Errettung zu erfahren. Das hatten wir schon betrachtet. Aber ein weiterer Grund, warum sie berufen wurden, ist, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Und Paulus bringt seinen Dienst zu Ehren, um möglichst viele Juden zur Eifersucht zu reizen. In dem Sinne, dass die Juden sehen, das Heil ist zu den Heiden gekommen. Es gibt jetzt die Gemeinde und es gibt Gläubige aus den Heidenvölkern, die Gott dienen. Und dass so manche Juden eifersüchtig werden und sagen, ich möchte doch auch dazugehören, ich möchte auch Teilhaber sein des Heiles, dieser Errettung und so zum Glauben kommen. Das heißt, diesen Aspekt, den wir oft nicht so beachten, müssen wir auch betrachten, dass wir deswegen gläubig sind, um jemand anderes zur Eifersucht zu reizen. Und zwar zu einer Eifersucht, die nicht bei der Eifersucht stehen bleibt, sondern zu einer Eifersucht, die dann zur Umkehr und zur Buße führt. Und wir haben dieses Bild hier des Ölbaumes mit den Zweigen, die eingepfropft worden sind in den edlen Ölbaum, die wilden Zweige. In dem Sinne werden die Heiden als wilde Zweige bezeichnet. Wilde Zweige, die in den Ölbaum eingepfropft wurden. Und das ist ein Bild dafür, dass das Heil aus den Juden kommt und so zu den Heiden gegangen ist, weitergegeben wurde an die Heiden, sodass sie Mitteilhaber wurden und dass sie nun teilhaben an diesem edlen Ölbaum. Aber die Tatsache, dass das Volk Israel als der Ölbaum bezeichnet wird, zeigt uns auch hier in diesem Kapitel, dass sie eine Zukunft haben. Das lesen wir ab Vers 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Also hier sehen wir ganz deutlich schwarz auf weiß, dass ganz Israel gerettet werden wird. Und das bezieht sich auf diejenigen Israeliten, die nach dieser Trübsalzeit, die über die Welt kommen wird, noch leben werden. Alle noch lebenden Juden werden gerettet werden und werden sich des Heils in Christus erfreuen. Mitnichten werden diejenigen gerettet, die jetzt im Unglauben sterben. Im gleichen Brief, den wir vorher betrachtet haben, nämlich im Hebräerbrief, da lesen wir, es ist dem Menschen einmal gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wer im Unglauben stirbt, wird vor dem Gericht Gottes erscheinen. Er wird dort erscheinen müssen und wenn er dort sich befindet, vor dem großen weißen Thron, spätestens dann weiß er, dass alles zu spät ist, dass es kein Entrinnen mehr gibt. Das ist dann der Zeitpunkt, wo er weiß, er hat diese Möglichkeiten, die er gehabt hat, von sich gewiesen, er hat sie vertan und jetzt reicht es nicht mehr, um Buße zu tun, um umzukehren. Das wird ein schrecklicher Anblick sein, wenn wir das bedenken, dass Große und Kleine vor dem Thron Gottes erscheinen müssen, dass sie dort erscheinen müssen und Bücher geöffnet werden, Sie sind im Buch des Lebens nicht eingetragen und es werden andere Bücher geöffnet mit ihren Werken und all ihre Taten und Werke werden ans Licht gebracht und der Herr wird das Urteil sprechen und sie werden verdammt werden. Und das bezieht sich sowohl als Juden als auch auf Heiden, die im Unglauben gestorben sind. So wie der Herr Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und das hat er zu Juden gesagt, dass sie sterben werden in ihren Sünden. Auf der anderen Seite sehen wir aber die Barmherzigkeit Gottes, dass er vielen nachgeht, dass viele gerettet werden und am Ende der Zeit eben das ganze Volk Israel, das noch leben wird, das wird gerettet werden. Und so werden sie die Barmherzigkeit Gottes erfahren, so wie auch die Heiden, die davor geglaubt haben. Und Paulus schließt eben dieses Kapitel mit dieser Aussage, mit dieser Anbetung Gottes, o welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist ein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus kann, nachdem er diese Ausführung gemacht hat, nicht anders als den Herrn anzubeten, als ihn zu bewundern über seine Wege, über seine Größe, über seine Gerichte. Wenn er auch nicht alles versteht, wenn er auch nicht alles vom Verstand her nachvollziehen kann, er weiß, dass er aufgrund dieser Dinge Gott anbeten möchte und er wird geführt in die Anbetung. Und auch bei uns sollte es das bewirken. Wir haben es mit diesem neuen Bund zu tun. Wir sind Diener des neuen Bundes und wir haben eine frohe Botschaft weiterzugeben. Und es ist richtig, dass diese frohe Botschaft wie ein zweischneidiges Schwert ist. Diese frohe Botschaft, die frohe Botschaft genannt wird, hat nämlich zwei Seiten, die wir gesehen haben. Die eine Seite, die Verlorenheit, die Leere, die Nichtigkeit, das Gericht, die Verdammnis, das sind alles Dinge, die Teil sind dieser Botschaft, Teil des Evangeliums. Und wenn wir es mit Sünde zu tun haben, mit dem Gericht Gottes und mit der ewigen Verdammnis, dann könnte man ja erstmal meinen, das ist ja keine frohe Botschaft. Aber so ist die Schrift. Die Schrift malt uns erstmal das vor Augen, was der Realität entspricht. Der Mensch möchte die Realität gerne verdrehen und möchte die Dinge anders darstellen, indem er zum Beispiel sagt, alle kommen in den Himmel, Gott ist zu allen barmherzig. Und hier muss erstmal viel gerade gebogen werden, was sich Krummes eingeschlichen hat, was der Widersacher, der Teufel, auch für Lügen verbreitet hat. So sehen wir erstmal einen negativen Aspekt des Evangeliums, einen Aspekt, der einhergeht mit der Tatsache, dass viele verurteilt werden, dass viele verdammt werden und wenige gerettet werden. Auf der anderen Seite sehen wir aber dann den frohen Teil dieser Botschaft. Wir dürfen nicht stehen bleiben bei diesem Teil des Gerichtes, bei dieser Gerichtsbotschaft, wie wichtig er auch ist. Es ist wichtig, die frohe Botschaft zu verkündigen, dass der Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Paulus sagt, von denen ich der Größte bin. Er ist gekommen, um Sünder zu erretten. Er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen. Und er ist selbst den Sündern nachgegangen. Er hat mit ihnen gegessen, er hat sich ihrer angenommen und hat ihnen den Weg zum Heil aufgezeigt. Und hier haben wir den Ort der Sühnung, den Sühneort. Und es heißt, dass diese Sühnung wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und wir haben im neuen Bund eine Gnade, wie wir sie im alten Bund nicht finden. Nämlich die Gnade, dass wir vollkommen erlöst sein dürfen durch das Blut des Christus, dass keine weiteren Opfer mehr nötig sind, dass keine Wiederholungen stattfinden müssen, sondern wir sind ein für alle Mal geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und haben somit die Zuversicht und die Gewissheit, auch in die Herrlichkeit einzugehen. Jesus sagt, wer dem glaubt, der ihn gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Auch das ist etwas Wunderbares zu wissen, dass wer auf den Herrn vertraut, dass er niemals mehr von der Liebe Gottes getrennt werden kann. Dass er diese Zuversicht hat, dass sein Opfer und sein Blut ausreicht für Zeit und Ewigkeit. wenn ihn jemals etwas trennen könnte von der Liebe Gottes, wenn ihn jemals etwas wegziehen könnte von dieser Verheißung, von dieser Aussicht, von dieser Zuversicht, dann wäre das Opfer des Herrn geschmälert. Das Opfer des Herrn hätte ja dann doch nicht ausgereicht, um für alle Sünden zu bezahlen, die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. Aber der Herr Jesus hat bezahlt für die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden. Das dürfen wir wissen, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir ihm angehören, dann dürfen wir diese Gewissheit haben und müssen nicht mehr in Angst leben, denn die Liebe treibt die Angst aus.